zur Ruhe kommen. Das klingt gut, oder? Einige nicken, einige seufzen so ein bisschen. Einige haben da offensichtlich Bedarf. Es ist gut, zur Ruhe zu kommen. Es ist gut, sich da ganz bewusst auch Zeit und Raum dafür zu nehmen. Denn meine umfangreiche Lebenserfahrung sagt mir, die kommt nicht einfach so. So, wenn da noch Zeit übrig ist, dann. Das funktioniert bei den allerwenigsten Dingen, die uns wichtig sind. Du hast nicht einfach so Zeit mit deiner Familie, du hast nicht einfach so genug Schlaf. Gut, irgendwann holt sich der Körper dann, was er braucht, aber das soll dann ja nicht beim Autofahren sein. Also es ist gut, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, wenn wir uns bewusst Raum nehmen. Mancher hat die Möglichkeit und den Bedarf, einen Mittagsschlaf zu machen. Oder einfach mal früh ins Bett gehen. Oder auch 2 Wochen in Urlaub fahren oder ein paar Tage. Ein angenehmes Umfeld hilft uns. Ja, es ist gut, sein Schlafzimmer aufgeräumt zu halten. Das ist ja meistens das Zimmer, wo nicht so viele Gäste reinkommen, wo man dann alles Gerümpel reinschmeißt. Einige haben nur ein Zimmer, dann das ist dann einfacher oder schwerer, je nachdem. Aber es ist, wenn man zur Ruhe kommen will, ist es gut, wenn da eine äußere Ordnung auch ist. Das kennt ihr das. Wenn da alles Gerümpel rumliegt, schläft man auch nicht so gut. Es ist gut, wenn es gut gelüftet ist. Es ist gut, wenn man ab und zu einen Tapetenwechsel kriegt. Das ist ja der Sinn vom Urlaub. Nicht, dass man möglichst viel abhakt. Es gibt so Bücher, 1000 Orte, die man sehen muss, bevor man stirbt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da ist dann der Taj Mahal drauf und ich weiß nicht was, der Frauenberg und viele andere Orte. Und dann kann man dann abhaken und sagen, oh ja, ich habe noch 937, die ich noch besuchen muss. Das ist, glaube ich, nicht der Sinn von Urlaub. Sondern einfach diesen Tapetenwechsel zu haben, mal was anderes um sich zu haben. Eine schöne, beruhigende Landschaft. Das ist viel wert. Aber, ohne da, jetzt wenn ihr jetzt Urlaub vor euch habt, schwarz malen zu wollen, ich merke doch, das ist nicht alles. Das ist schön, das ist hilfreich, aber oft reicht das nicht. Dann stehst du nach dem Mittagsschlaf auf, ist mir diese Woche so gegangen, hast immer noch Kopfschmerzen. Da bist du endlich eingeschlafen und dann träumst du von der Arbeit. Da wanderst du durch die Dolomiten und streitest dich mit deinem Mann, mit deiner Frau. Oder mit den Kindern, die so in 3 Meter oder 5 Meter Entfernung hinterher schlurfen. Ich möchte euch heute einladen, zur Ruhe zu kommen. Ich möchte euch einladen zu einer Ruhe, die tiefer geht als eine Pause, als eine Siesta, als ein Urlaub, als eine Kur. Und das ist eine Einladung, die Jesus selber ausspricht. Und dabei nimmt er eigentlich so ein ganz altes Motiv auf aus der Geschichte Gottes mit den Menschen. Und diese Einladung steht im Hebräerbrief und da heißt es, es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und das Gute an dieser Einladung ist, die gilt dir, ob du jetzt verreist, ob du den ganzen Sommer durcharbeitest, ob du im Sommer mehr Arbeit hast, weil alle anderen in Urlaub gefahren sind. Das geht ja manchen auch so. Und ich möchte euch einige Verse aus dem Hebräerbrief lesen, aus Kapitel 4. Und die steigen mitten in einem Argument ein. Also eigentlich müsste ich Kapitel 3 und 4 am Stück euch vorlesen, aber das wird dann zu lang. Und wirft dann noch mehr Fragen auf als beantwortet. Deshalb lese ich so einen Ausschnitt und habe dann Geduld, wenn das nicht gleich sich erschließt, wovon er redet. Hebräer 4, die Verse 8 bis 13. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, sie sind natürlich die Israeliten, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Amen. Drei Gedanken möchte ich aufgreifen. Erstens, Gott lädt ein zur Ruhe. Zweitens, Gottes Ruhe ist umfassend. Und drittens, spricht hier der Autor über den Weg zur Ruhe. Gott lädt ein zur Ruhe. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Was sagt er hier? Er sagt eigentlich, wir sind auf der Reise. Wir sind auf der Reise durch diese Welt. Und manchmal gibt es Rastpunkte, manchmal gibt es Oasen, manchmal ziehen wir durch grüne Auen, aber häufig geht der Weg durch die Wüste. Häufig ist das ein Weg, wo wir an die Grenzen unserer Kräfte kommen, körperlich, geistlich, seelisch, wo wir uns ausgetrocknet fühlen, wo wir müde werden und irgendwie nicht genug Ruhe da ist. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, wir wissen ja nicht, wer den Brief geschrieben hat, greift hier die Geschichte auf von den Israeliten, die durch die Wüste gezogen sind. Am Anfang ihrer Geschichte unter Mose und dann Josua. Aber er sagt eigentlich, das ist nicht nur eine Geschichte ganz vom Anfang. Damals war das so. Sondern eigentlich ist das auch ein Bild für unser Leben in dieser Welt. In einer gewissen Weise sind wir auch dieses Volk, was durch die Wüste wandert. Wir als eigentlich als ganze Menschheit. Wir sind häufig in der Wüste, wir sind häufig rastlos und ratlos. Und wir sind noch nicht am Ziel. Und auch wenn du sagst, ja, zieh mich nicht runter, mir geht's gut, aber wir sind auf dem Weg, wir sind noch nicht am Ziel. Ich glaube, da würde jeder zustimmen. Und die Bibel greift immer wieder dieses Bild auf von dem Gottesvolk, was durch die Wüste zieht. Auf dem Weg ins verheißene Land. Und diese Wüstenwanderung ist in einem Sinn noch nicht um, aber das heißt auch, diese Verheißung steht in einer gewissen Weise noch aus. Diese Verheißung der Ruhe, dieses verheißene Land. Das Die Landverheißung, diese geografische Verheißung, die hat sich erfüllt bei Josua. Es heißt dann auch irgendwann in Josua, so hatte das Volk nun Ruhe von allen seinen Feinden. Also im Josua-Buch lesen wir eigentlich, sie sind zur Ruhe gekommen. Und jetzt sagt der Hebräerbrief, nee, die sind noch offensichtlich doch noch nicht am Ziel. Warum sagt er das? Weil David das sagt, wir wissen gar nicht genau, wer das ist, der den 95. Psalm geschrieben hat, aber der Hebräerbrief sagt, es war David, denn da wird das zitiert, da wird diese Geschichte aufgegriffen und das zitiert dann wieder der Hebräerbrief, ja, ist ein bisschen verschachtelt. Wir haben also die Geschichte mit Mose und Josua in der Wüste und wir haben unsere Situation heute, oder die Situation der Gemeinde, von der der Hebräerbrief schreibt. Und dann ist von dem Psalm die Rede. In Kapitel 3 hier im Hebräerbrief, ab Vers 7, wie der Heilige Geist spricht, im Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. So wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Das ist eine Geschichte aus der Zeit von Mose. Wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Also, Israel in der Wüste, die meckern die ganze Zeit und klagen über Gott und sagen, der hat uns nur in die Wüste gebracht, um uns in der Wüste umzubringen. Und Mose, was hast du uns angetan? Wir wollen zurück nach Ägypten, da war es so schön. Und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Und dann sagt Gott irgendwann, spricht er ein fürchterliches Urteil. Und er sagt, wenn ihr nicht in meinen Wegen gehen wollt, dann kommt ihr auch nicht an mein Ziel. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr nicht in meinen Wegen gehen wollt, dann kommt ihr nicht an mein Ziel. Und deshalb sagt Gott, diese ganze Generation, die alle diese Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in der Wüste getan habe und in Ägypten, die werden alle nicht in das Land kommen. Und eine ganze Generation stirbt in der Wüste, deshalb waren die 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Die wären innerhalb von ein paar Wochen ja am Ziel gewesen, die waren ja auch schon fast am Ziel, aber haben dann gemeutert und dann lässt Gott die Kreise laufen. Und die einzigen aus dieser Generation, die ins Land einziehen, sind Josua und Kaleb. Und alle und die Kinder, die noch nicht in dem Alter waren, aber alle Erwachsenen aus dieser Wüstengeneration sterben in der Wüste. Und Gott sagt, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das war die Situation damals. Und jetzt sagt der Psalm wieder diese Warnung. Macht's nicht wie die, sondern wenn Gott zu euch redet, dann hört auf ihn. Verstockt eure Herzen nicht. Und er wiederholt im Prinzip diese Warnung, sonst kommt ihr nicht zur Ruhe Gottes. Und dann sagt der Hebräerbrief, also, gibt es da noch eine Ruhe? Denn diese Verheißung von damals, die ist ja erfüllt. Aber der Psalm sagt, da ist noch was offen. Ja, es ist ein bisschen verschachtelt, aber vielleicht könnt ihr mir ein bisschen folgen. Also, viele hundert Jahre nach Mose und Josua ist davon einer Ruhe die Rede, die wir erreichen können, wenn wir auf Gott hören. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Und diese Ruhe, ja, die ist bereit für uns. Es ist ganz spannend, wenn man den griechischen Text liest von diesem Predigttext, dann habe ich festgestellt, da steht nicht der hebräische Name Josua, sondern da steht die griechische Form dieses Namens. Wisst ihr, was die griechische Form von Josua ist? Josua heißt Gott rettet. Bitte? Jesus. Jesus. Jesus und Josua ist eigentlich der gleiche Name, nur dass es einmal griechisch, einmal hebräisch ist. Und dann heißt es hier also Josua, Jesus, der erste Jesus sozusagen, der hat sie nicht zur Ruhe geführt. Aber, sagt er zwischen den Zeilen, da ist ein zweiter Jesus, der wahre Jesus, der führt euch zur Ruhe. Da erfüllt sich diese Verheißung, ein für alle Mal. Diese Ruhe, in die Jesus, Josua, sie geführt hat, im gelobten Land, das war eine vorläufige Ruhe. Da waren ja auch immer noch Feinde und das Land war nicht befriedet und sie sind nicht wirklich zu dieser Ruhe Gottes gekommen. Das war eine politische Sache und so weiter. Aber Jesus hat einen anderen Weg. Er hat eine ganz andere Einladung. Und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr durch die Wüste zieht, ergänze ich. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch zu meiner Ruhe führen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr was finden? Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus lädt uns ein. Seine Einladung, die nicht irgendwann früher mal galt. Ja, wenn ich damals, als Jesus auf der Erde war, dabei gewesen wäre, dann hätte ich kommen können. Das ist nicht was für irgendwann in der Zukunft gilt. Auch wenn dann diese Ruhe eine letzte Vollendung findet, wenn wir in der Herrlichkeit sind. Sondern das ist eine Einladung, die uns heute gilt. Direkt vor unserem Predigttext in Hebräer 4 heißt es, da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt Gott abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Er sagt heute. Und er hat es zu Davids Zeit gesagt, er hat es zur Zeit des Hebräerbriefs gesagt und er sagt es zu unserer Zeit. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann folgt. Und dann will Gott uns zu seiner Ruhe führen. Gott lädt dich ein, zu seiner Ruhe zu kommen. Und diese Ruhe, zu der er uns einlädt, ist eine umfassende Ruhe. Wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen, heißt es in Vers 10. Gott ruhte sich aus am siebten Tag der Schöpfung, als alles abgeschlossen war. Nein, war alles abgeschlossen? Also, so, es stand erstmal so weit und drehte sich und so, funktionierte alles, aber Gott ist bis heute ja am Werk in seiner Schöpfung. Er erhält sie durch sein mächtiges Wort, sagt die Bibel. Dass die Moleküle uns nicht um die Ohren fliegen, auf eine Weise, die, also fliegen uns ja, dass uns alles um die Ohren fliegt und wir mitfliegen hinterher. Ich sollte vielleicht auch mal auf diesen naturwissenschaftlichen Park da. Das ist Gottes Gnade, die uns letztlich erhält. Aber er hat geruht und das ist ein Ausdruck seiner Souveränität. Er hat alles geschaffen und er ruht in sich. Und er ruht dann am Sabbat, am siebten Tag, als auch als ein Vorbild für uns. Dass wir sagen, wenn Gott das sich leisten kann, zu ruhen. Ja, und wir halten uns für so unvermeidlich. So, dass wir immer da sein müssen, immer am Ball sein müssen. Da können wir lernen, okay, wenn ich Pause mache, bricht die Welt nicht zusammen. Das ist manchmal, für manche ist das erschreckend, das festzustellen, wenn sie aus dem Urlaub wiederkommen und alles noch genauso ist wie vorher und die Stadt sieht immer noch genauso aus und so. Es hängen keine Plakate, Vermisstplakate an den Bäumen. Aber es ist eine gute Erfahrung. Dann, ja, es geht auch ohne mich. Gott will dich ja gebrauchen in dieser Welt, aber es bricht nicht zusammen, wenn du nicht da bist und 2 Wochen Urlaub machst. Das ist eine gute Sache. Denn wenn du Pause machst, dann kannst du ruhen in seiner Gnade, in seiner Größe, in seiner Souveränität, dass er die Dinge in der Hand hat. Sag, gut, ich fahre jetzt mal weg. Oder ich lasse jetzt die Sachen liegen und gehe schlafen einfach und morgen werden die immer noch da sein. Wenn du sagst, wenn alles fertig ist, wenn ich alle meine Verpflichtungen erfüllt habe, dann gönne ich mir eine Pause. Ist das schon mal ausprobiert, so auf eine längere Sicht zu leben? Das ist nicht sehr gesund. Weil du wahrscheinlich diesen, wenn du halbwegs gewissenhaft bist, diesen Punkt nie erreichen wirst. Also, oh, jetzt habe ich genug gelernt, jetzt habe ich genug gearbeitet, jetzt ist eigentlich nichts mehr zu putzen irgendwo und was weiß ich. Ich habe allen geschrieben, den ich schon immer mal schreiben wollte und nein, das funktioniert nicht. Ich kann, wenn ich in Christus bin, wenn ich in seiner Ruhe bin, dann kann ich von meinen Werken ruhen. Weil ich diese vollkommene Ruhe vor mir habe, diese Herrlichkeit bei Gott. Also wenn wir reden davon, dass wir dann im Himmel sind, da werden wir nicht in Liegestühlen rumhängen die ganze Zeit. Da werden wir aktiv sein, da werden wir gestalten, weil das Teil unserer Geschöpflichkeit ist, die wir da nicht aufgeben. Ich glaube, das ist ja eine Strafe. Also erstmal denkst du, oh, ist ja schön, nur jemand sagte gerade schade, aber ich glaube, irgendwann wäre das eine Strafe. Wenn du nichts machen darfst, wenn du nichts gestalten darfst. So eine Weile hältst du das ganz gut aus. So, wir werden nicht rumhängen, aber diese Not, dieses Getriebensein, was wir auf der Erde kennen, das wird nicht mehr sein. Dieses, ich muss noch das und das und das, das, davon werden wir frei sein. Weil wir am Ziel angelangt sind. Weil wir in der Erfüllung angelangt sind. Und das haben wir vor Augen und wir wissen, da gehen wir hin. Und wir wissen, wir gehen dahin nicht, weil wir das uns verdient haben, sondern weil jemand den Preis bezahlt hat. Es geht nicht um das, was wir alles erreichen könnten, wenn wir uns nur genug anstrengen und noch mehr anstrengen. Und ich hätte meinen Abischnitt vielleicht nochmal um 0,3 Punkte steigern können, wenn ich noch mehr gepowert hätte. Oder so. Es geht darum, was ein anderer für mich erreicht hat. Es geht nicht um das, was ich tue, es geht um das, was getan ist, ein für alle Mal. Es liegt an der Tat des einen und das will Einfluss haben auf meine Gegenwart. Wenn das wahr ist, dass er alles getan hat für mich, dann muss ich nicht mehr ständig rotieren. Da muss ich trotzdem manchmal rennen, klar. Elia war im Willen Gottes und ist gerannt. Ja? So, aber ich kann ruhen. Ich kann schlafen wie Jesus im Sturm. Wir identifizieren uns immer mit den Jüngern dann in der Situation, das liegt uns natürlich näher. Jesus, wach auf. Aber wenn wir in Christus sind, ich glaube, dann können wir schlafen. In so einer Situation, wo der Sturm um uns tost. Und sagen, ja, wir sind in Gottes Hand. Ich kann wie David bekennen, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich kann erwarten, wie Paulus sagt, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, mein Herz und meinen Sinn bewahrt, in Christus Jesus. Es kommt die Zeit, da kannst du schlafen, wo da ist kein Sturm. Es kommt die Zeit, da bereitet Gott dir einen Tisch und das ist das große Festmahl, zu dem er uns einlädt. Und das ist nicht im Angesicht deiner Feinde, sondern im Angesicht derer, die Gott feiern. Und im Angesicht Gottes selbst. Es kommt die Zeit, da empfängst du diesen Frieden Gottes und du kannst schauen und du kannst verstehen, wie Gott ist und alles, was du hier nicht verstehst. Aber in dieser Zwischenzeit, wo diese Spannungen noch da sind, wo der Sturm ist, wo die Feinde sind, wo das Nichtverstehen ist, da schenkt Gott dir Frieden. Da lädt Gott dich schon ein in seine Ruhe. Und da geht es nicht zunächst um eine psychologische Dimension, um eine richtige Verfassung, um ein richtiges Atmen oder so, das kann ja helfen. Es geht erstmal um eine Wahrheitsdimension. Ja, der Frieden kommt nicht davon, dieser Frieden, diese Ruhe, dass du dich auf dem Fleck sitzt und atmest und irgendwas meditierst und dann, also es hilft mit dem Atmen, ne? Also nicht weglassen, aber und dass dann dieser Frieden sich irgendwann einstellt. Das kann sehr schön sein, das kann sehr hilfreich sein. Ich will das gar nicht abwerten. Aber dieser tiefe Frieden, der kommt von dem, was Christus getan hat. Und der kommt aus dem Glauben. Der kommt daraus, dass du es für dich annimmst. Dass du es empfängst, was Jesus dir schenkt. Dass er sagt, du kannst zu mir kommen. Ich will dich erquicken. Ich will dir dieses Leben schenken. Ich will dir diese Ruhe schenken. Ich habe alles für dich getan. Und alles, was du jetzt noch tun musst in dieser Welt, ja, Geld verdienen, Fenster putzen, Konflikte lösen, Kinder großziehen, Eltern aushalten und so weiter, das sind alles nicht die letztgültigen Herausforderungen. Das sind alles Dinge, die du in mir tun kannst, die du in diesem Frieden tun kannst. Selbst wenn da Stürme sind, kannst du ruhen. Weil er alles getan hat. Wir müssen die Dimensionen klarkriegen. Wer ist Jesus? Zu dieser umfassenden Ruhe lädt Jesus uns ein. Und wir sind da nicht automatisch drin, wenn wir uns bekehrt haben. Wir sagen, oh ja, alles klar, sonst bräuchte ich euch das nicht erzählen. Ich sage euch das nicht, weil ich das seit 15 Jahren so pausenlos so erfahre und erlebe. Und genau deshalb schreibt der Hebräerbrief das ja auch. Manchmal fühlen sich Christen unter Druck gesetzt von dem, was in der Bibel steht. An Aufforderungen. Aber die Tatsache, dass es in der Bibel steht, dass es den Gemeinden damals geschrieben wurde, zeigt ja, dass es eine Herausforderung ist. Dass es sich nicht automatisch einstellt. Dass wir dazu ermutigt werden müssen. Dass wir dazu eingeladen werden müssen. Deshalb heute die Einladung an uns, an mich selbst auch, zu dieser Ruhe. Und weil es eben nicht unumkämpft ist und weil wir da nicht so automatisch reinschlittern, deshalb ändert sich der Ton hier in dem Brief nochmal ein bisschen in unserem Text, wenn es um den Weg zur Ruhe geht. So lasst uns nun bemüht sein, heißt es in Vers 11, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Der gleiche Ungehorsam ist der von denen damals in der Wüste. Also es gibt nicht nur diese wunderbare Einladung und die wunderbare Verheißung, die sich damit verbindet, sondern es gibt auch eine Warnung, die wir ernst nehmen müssen. Und das ganze Kapitel 4 beginnt genau mit so einer Warnung in Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch etwa zurückbleibe. Übrigens, da ist auch eine Aufforderung an die Gemeinde, aufeinander Acht zu geben. Nicht nur jeder für sich. Solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu einer Ruhe kommen. Also die Verheißung steht und jetzt lasst uns aufpassen, dass wir dranbleiben. Seid bemüht, zu dieser Ruhe zu kommen. Und mit dieser Warnung, mit dieser Aufforderung wird jetzt nicht das alles durchgestrichen, was ich euch gerade gesagt habe. So, jetzt müssen wir uns doch abstrampeln, um das irgendwie zu packen. In dieser Ruhe Gottes, in dieser Ruhe ruhen wir von unseren Werken. Das bleibt stehen. Aber wenn wir bei Gott zur Ruhe kommen, dann schließt das natürlich ein, dass wir auf seinen Wegen gehen. Und nichts anderes ist Gehorsam. So, wenn Gott redet, dass wir tun, was er sagt. Wenn er sagt, stopp, dass wir anhalten. Und wenn ich nicht in diese Ruhe hineinkomme, wenn ich getrieben bleibe von meinen Sehnsüchten, von meinen Ambitionen, meinen Ansprüchen an mich selbst und an andere, dann laufe ich Gefahr, zu Fall zu kommen durch den gleichen Ungehorsam. Weil ich dann ständig am Drehen bin. So wie die Israeliten in der Wüste, die mit Gottes Weg für sie nicht einverstanden waren und deshalb nicht zu Gottes Ziel für sie kamen. Lass uns nicht zurückbleiben, wenn Gott uns ruft auf seine Wege. Das sind ja die Wege, auf denen er uns beschenken möchte. Das ist nicht etwas, was wir jetzt ableisten müssen, sondern das ist einfach der Ruf, diese Einladung auch anzunehmen und nicht unsere Herzen zu verstocken, wenn Gott ruft. Nicht sagen, ah ja, später mal oder irgendwie mal oder es ist ja ganz nett, der Predigt war heute nicht so lang wie sonst oder so, sondern dass wir abwarten. Ich bin gleich fertig. Lass uns nicht zurückbleiben, wenn Gott uns ruft. Auch da, wo seine Wege uns erstmal nicht einleuchten. Und da schließt sich auch so der Kreis zu dem Kapitel 3, wo der Psalm zitiert wird, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und deshalb bekommen wir hier nochmal die Erinnerung, womit haben wir es denn zu tun, wenn Gott redet? Das sind nicht irgendwelche netten seelsorgerlichen Tipps oder irgendwelche Perlen der orientalischen Weisheit, gibt es ja manchmal so Taschenbücher, sondern das Wort Gottes hat Kraft. Es ist lebendig, es ist kräftig, es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es durchdringt alles. Hier geht es nicht um eine Lehre davon, wie die Seele genau funktioniert und wie die sich aufteilt, sondern hier geht es darum, dass das Wort Gottes Kraft hat und dass alles offenbar ist vor Gott. Also wenn Gott zu dir redet, wie reagierst du? Sagst du, oh ja, muss ich mal irgendwann drüber nachdenken? Oder bist du dann auf den Beinen? Nimmst du es überhaupt wahr? Manchmal sind wir ganz fixiert drauf, ich kenne das von mir selbst, und verkrampfen uns dann, weil wir glauben, Gott muss jetzt so und so und so zu uns reden, auf die und die Weise. Weil ich das schon mal so erlebt habe oder weil jemand anders mir erzählt hat, dass das so funktioniert. Und dann wartest du auf das Wort, was dir jemand zuspricht, oder du wartest darauf, dass beim Bibelaufschlagen irgendwas passiert oder dass dies oder jenes kommt. Und Gott redet auf so viele verschiedene Weisen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir sensibel sind bei dem, was wir wahrnehmen um uns herum, dass wir merken, huch, ist das jetzt einfach irgendein blöder Gedanke, oh, mir ist so warm, ich will mal heute im anderen Bett schlafen, oder ist da nicht Gott, der da redet? Und ich glaube, wir können da so ein bisschen lernen, auch sensibel zu werden. Aber wenn er zu dir redet, dann ist das nicht einfach so ein paar Tipps, die er mal loswerden will. Sondern dann ist das sein Wort in Autorität. Das gleiche Wort, das mit dem Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Das gleiche Wort, mit dem er Lazarus aus dem Grab rief und mit dem er den Sturm stillte. Das ist das Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt. Und mit diesem Wort redet er zu dir. Und das lässt keinen Raum für Passivität, für Unentschlossenheit, für so eine Och-Jo-Haltung. Sondern wenn Gott ruft, dann folgen wir. Das heißt Christ sein. Das heißt Nachfolger Jesu sein. Dass wenn er mich ruft, dass ich dann folge. Wenn er zu mir redet, dass ich komme. Und das ist der Weg des Glaubens. Wir, heißt es in Hebräer 4, Vers 3, wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe. Gott ruft dich. Und er lädt dich ein, zu kommen. Und es anzunehmen, dass Jesus alles getragen hat. Und dass du deshalb nicht mehr alles tragen musst. Du kannst deine Lasten ablegen, weil Jesus der Träger deiner Last geworden ist. Und dann bist du frei, in den Wegen zu gehen, auf die Gott dich ruft. Dem Mose hatte Gott eine Verheißung gegeben im Blick auf diese vorläufige Ruhe. Und ich glaube, diese Verheißung gilt uns für diese ewige Ruhe. Mein Angesicht soll vorangehen, sagt Gott in 1. Mose 33. Mein Angesicht soll vorangehen. Ich will dich zur Ruhe leiten. Zu seiner herrlichen, erfrischenden, göttlichen Ruhe. Und Jesus, wir preisen dich. Wir preisen dich, dass du alle Not gelitten hast. Dass du alle Bedrängnis gelitten hast. Dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Dass du alle unsere Schuld auf dich geladen hast. Und alle äußere Not. Und dein Herz war so umkämpft in dir, als du im Garten warst und gebetet hast. Aber du bist den Weg bis zum Ende gegangen. Und deshalb lädst du uns jetzt ein zu deiner Ruhe. Dass wir von unseren Werken ruhen können, in deinem Werk am Kreuz. Dass wir belastende Gedanken und Emotionen zu dir bringen können und erfahren können, dass du uns frei machst. Dass wir es als Geschenk annehmen können, dass noch eine Ruhe vorhanden ist für das Volk Gottes. Amen.